Wir spielen ja in letzter Zeit immer wieder Schach miteinander. Und ich habe mich gefragt, ob du eigentlich ernsthaft glaubst, in den nächsten 5 Jahren mal ein Spiel gegen mich zu gewinnen.
Ja, ich glaube schon.
Hallo Monique.
Hallo Harry. Na,
Du
was macht der Popschutz?
klingst heute irgendwie mal richtig sexy.
Wie soll ich jetzt das verstehen? Nachdem du jetzt 2 Meter weiter weg sitzt von mir
Ich
als
finde das aber
üblicherweise.
ganz cool, dass wir uns jetzt angucken können.
Aber von deiner Mimik sehe ich trotzdem nicht so sehr viel. Es hat eher so,
Wegen
es ist eher der
diesem
Gesichtsausschnitt, wie man den mit der Maske aktuell immer nur kennt.
Popschutz hier.
Der Popschutz, genau.
Also wir haben, nachdem wir jetzt dann doch mindestens von 2 Leuten die Rückmeldung bekommen haben, dass man zwar mich sehr gut versteht, aber dich, meine Liebe, ab und zu gar nicht gut versteht.
Habe ich ein eigenes Mikrofon bekommen?
Ja, und ein eigenes Mikrofon hat aber dann so Konsequenzen gehabt, dass wir auch noch weitere Gerätschaften gebraucht haben, weil 2 Mikrofone mit einem Laptop-Software nicht so ohne weiteres Ding-Dang-Dong ausgeschieden.
Ja, aber wir haben ja einen riesig großen Tisch und da haben wir uns jetzt ausgebreitet.
Auf diesem riesig großen Tisch liegen 12 Meter XLR-Kabel. Das ist viel zu viel.
Ich sehe schon, du wirst nachher, willst du noch das Teppichmesser zücken und die
Nein.
dann verkürzen und mit
Nein.
Leukoplast wieder umwickeln,
Nein,
vielleicht?
nein, 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 nein. Ich glaube, das wird eine. Oh, ich hätte jetzt fast Werbung gemacht und den Piep-Dings gesagt, wo wir üblicherweise Audiogerätschaften kaufen.
Also ich kaufe keine Audiogerätschaften, ich mache alles analog.
Stimmt, du bist, ja. Aber ich bin ja da ein
Ich gucke auch
bisschen.
serielles Fernsehen.
aber ich bin ja bei Audiogeräten ja ein bisschen. Da wäre ich ein bisschen muckelig, habe ja Lust drauf, viel so Audiokram zu kaufen.
Aber den Status eines Fetisches hat noch nicht erreicht, ne?
Nein. Aber das war ja, da war ich ja leider nicht dabei, als ja mal jemand vorbeikam. Die Geschichte kannst vielleicht du erzählen. Also man muss ja dazu sagen, wir wohnen ja hier im Erdgeschoss mit Garten und man kann sehr gut zu uns ins Wohnzimmer reingucken, wenn
Es
man
ist
reingucken
eigentlich
möchte.
ein Präsentierteller,
Ja.
ja. Also ideal für Exhibitionisten.
Und dann hat ja mal einer, glaube ich, dich mal was gefragt.
Ja, der kam vorbeispaziert. Das ist auch zweimal sogar. Zweimal hat das stattgefunden und ich wurde dann gefragt, ob das denn hier das Tonstudio sei. Weil man von außen nicht so sehr viel sieht, außer den
Die diversen
vielen und großen
Membranen.
Lautsprechermembranen,
Ja,
richtig.
und dann sieht man hier in der Ecke ja dann noch den Synthesizer und den Monitor,
Ja,
Lautsprechermonitor
und
und
dann
das
noch das elektronische
Schlagzeug.
Schlagzeug.
Ja, jetzt werden sie noch
Ja.
mehr sehen, weil wir jetzt auch noch die Mikros haben.
Ja, und der andere Nachbar, der dann auch gefragt hat, ob das denn hier ein Tonstudio sei, der meinte dann, na, aber das sei doch ganz günstig. Jetzt würde er aber gerne mal wissen wollen, wie gut denn das Gebäude isoliert ist und ob das, ja, ob man denn dann auch noch den Lärm draußen hört, wenn man drinnen Krach macht.
Also ich kann sagen, es ist sehr gut isoliert, weil wir haben einen richtig fetten Subwoofer eines deutschen Herstellers aus Schwäbisch Gmünd. Und der Subwoofer, der kann mal richtig und den hören wir ja auch nachts um 3, wenn wir dann Filme gucken und es rumpelt und bumpelt.
Ich weiß aber, ja. Also ich gehe davon aus, dass die Nachbarn nichts hören. War mir aber nicht ganz sicher, weil die
Oder sie
sind,
sind taub.
das, naja, könnte auch sein. Aber jedenfalls machen die auch gerade sehr viel Lärm auf der Terrasse, weil
Die
die
bauen, ne?
schnitzen irgendwie so einen Kleiderschrank oder
Nee,
sowas.
ich glaube, die bauen sich eine Terrassenkonstruktion, so, wo man zum Reinsitzen und so
So
Dach drüber. Ho
Hollywood-Schaukeln.
ah ja, also ja.
Ohne Schaukeln.
Genau, so was ich gerade sagen. Es sieht aus wie eine Hollywood-Schaukel ohne Schaukel.
Ja, aber sie sind jetzt, glaube ich, endlich beim Stadium von Lackieren und haben das Sägen und Hobeln hinter sich gebracht.
Ja, und es sieht ja auch wirklich, sieht ja wirklich gut aus.
Naja, möchtest du dir auch so eins bauen lassen?
Nee.
Hörerpost.
So, Also eigentlich haben wir schon ein bisschen was von der Hörerpost erzählt, nämlich, dass man gesagt hat, man hört dich nicht so gut und eine andere, ach so gesehen waren es drei, die uns schon eine Rückmeldung dazu gegeben haben. Einmal kam auch die Rückmeldung, dass ich im Auto ganz gern mal auch etwas überschlage. Also da wäre ich wohl zu laut.
Machst du einen Purzelbaum?
Ja, und du wiederum zu leise. Wobei, ich bin natürlich nur zu laut, weil du zu leise bist. Das wollen wir jetzt ein bisschen ausgleichen. Und da kann ich aber jetzt nur an alle ein bisschen noch um Verständnis bitten, weil ich muss mit diesem Gerät hier, was ich jetzt hier habe. Das Tolle ist nämlich, ich habe jetzt wieder sowas wie eine Soundbox.
Oh nein.
Aber die klingt natürlich wesentlich besser.
Ja, das ist auch nicht schwer, ne?
Ich werde aber trotzdem versuchen, die nicht viel zu benutzen, weil ich verstanden habe, dass es eher ein bisschen lame. Und mein Finger zuckte gerade schon, ich habe nicht drauf gedrückt, weil ich habe einen wunderbaren Lame-Knopf. Wolltest du dir mal vorspielen?
Nein.
Oh, komm.
Nein, gedulde dich noch.
Der macht aber so ganz wunderbar so ein lamiges Geräusch. Ja,
aber du weißt aber schon, was der Marshmallow-Test ist, ne?
Ja.
Okay, also Marshmallow-Test.
Dann hatten wir noch eine andere Rückmeldung, die war einfach nur positiv. Das war natürlich auch schön, so nach dem Motto, alles richtig, alles gut, bunte Mischung finden ist quasi gewünscht. Und gerade das sei das Spannende. Also nicht zu sehr sich auf ein Thema zu fokussieren, sondern dass wir so ein bisschen durcheinander wirbeln.
Also alles so ein bisschen, aber nichts ernsthaft im Tiefgrund.
Und die andere ich bezeichne das jetzt mal als Hörerpost. Wir haben vor einer halb, dreiviertel Stunde eine E-Mail gekriegt über Instagram. Und zwar geht es da uns um unseren Interviewpartner. Und ich muss gestehen, ich bin sehr nervös geworden, als diese Mail kam. Habe mich gefreut, weil er uns jetzt das Interview für nächste Woche zugesagt hat. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das dann klappt, weil das hat er sich ja für diese Woche auch schon zugesagt gehabt. Aber der war so busy, dass er das nicht hingekriegt hat.
Also wir bleiben zuversichtlich, dass es klappt.
Also inzwischen traue ich mich jetzt auch zu sagen, dass er uns das zugesagt hat. Weil wenn es dann nicht klappt, kann ich nichts dafür. Dann ist es nicht mein Fehler. Mhm. So. Also liebe Leute, bleibt da. Holt euch ein Abo von uns und dann werdet ihr dieses Interview mitbekommen. Ich finde das gut, dass ich mich jetzt selber per Kopfhörer höre.
Aber du klingst so tief auf einmal.
Hä? Stimmbruch.
Jetzt noch.
Mit 45. Oh, nicht, dass da meine Libido noch mal hochgeht. Sag jetzt nichts Falsches, bitte. Ja, einfach nichts Falsches sagen.
Ich lächle einfach über den Tisch hinweg.
Ich finde das gut, dass wir uns angucken können.
Und jetzt nicht auf den Knopf drücken.
Nein, aber habe ich doch gar nicht...
Ich dachte nur.
Ja, nein. Ich habe mich hier nur im Sitzricht zurechtgeruggelt. Dann mache ich eigentlich am Ende vom Hörerpost nochmal den Hörerpost-Jingle? Nee, nicht so einen Rahmen bauen, sondern nur nicht. Am Anfang.
Ja.
Okay.
Weil sonst kommt ja nochmal ein Hörerpost.
Ja. Ach so, ja. Also, dass wir kein Hörerpost-Outro haben, meinst du? Dann war uns aber, glaube ich, noch. Entschuldigung. Ah, ich habe inzwischen einen Knopf, da kann ich draufdrücken. Dann kann ich husten und dann hört man mich nicht. Ah, naja, bei dir hört man das wahrscheinlich dann, dass ich noch ein bisschen huste.
Aber dann klingt es eher wie der Phantomhund,
der auch manchmal im Hintergrund hustet. Sollen wir dann in die Kategorie gehen, bitteschön?
Bangkok.
Danke, also das war ja mal, bist du nervös mit der ganzen Technik hier, ne?
Ich gebe zu, ich habe hier eigentlich nur dieses Mikrofon vor der Nase, ja. Daneben und davor ist kein Platz, wo ich ernsthaft jetzt diese Klangschale und die Sansula bespielen kann. Das muss man irgendwie mal anders organisieren, weil sonst ja, schmeiße ich das mit großer Wucht.
Du hast ja, da hast ja also ganz großen Respekt vor mir, du hast ja tatsächlich unseren Jingle, den wir vorhin angehört haben, ja blind gespielt, das muss man ja mal ehrlicherweise sagen, weil wir da ja noch nicht unsere gute Technik hatten und technisch hat das nur so funktioniert, dass ich diesen billigen Synthesizer mit billiger Verkabelung zwar an den Laptop bekommen habe, aber dann hat die Energie des Klinkensteckers nicht mehr gereicht, dass du dann auch noch auf separat auf dem Kopfhörer gehört hast, was du spielst. Das heißt, das Stück hast du ja blind gespielt.
Naja, blind war es nicht, es war eher taub.
Taub, ja. Oh, danke, ja. und jetzt geht das ja mit unserem neuen tollen Gerät, was wir haben. Und ich wäre ganz schwer dafür, dass wir dann einen Bangkok-Jingle komplett fertig machen. Das fände ich gut.
Ja, das wird schon erleichtern.
Ja. Und den machen wir dann noch ein bisschen gaggiger, ein bisschen dichter.
Ist das jetzt eine versteckte Kritik?
Nein, eine Aufforderung an dein Creative Brain.
Verstehe.
Okay. Aber wir sind jetzt in Bangkok beziehungsweise in Thailand und eigentlich würden wir gerne, weil ich hatte ein bisschen Sorge, beim letzten Podcast ist mir im Nachhinein eingefallen, als wir über die Shan im Norden oder Karen, glaube ich, heißt das Volk, gesprochen haben und da ja so ein bisschen über das Frühstück und das war natürlich auch witzig und so, aber ich wollte eigentlich nicht rüberkommen lassen, so nach dem Motto, die sind doof und die sind wild und die fressen da irgendwie Affen, das war so gar nicht gemeint. Ist auch vielleicht, diese ganzen Nebengeräusche sind natürlich jetzt ein Problem mit diesen neuen Mikros, muss ich auch mich noch drum kümmern. Und darum würde ich da gerne mal kurz drüber reden, um aufzuzeigen, dass wir da ja wirklich ein ganz tolles Erlebnis hatten und einen tollen Austausch mit denen hatten. Und es mir nicht darum ging, mich darüber lustig zu machen, sondern halt einfach, dass ich natürlich, jetzt, Entschuldigung, nicht zum Frühstück Affe essen möchte. Also dabei bleibe ich auch, das möchte ich nach wie vor nicht. Willst du vielleicht kurz ein paar Worte dazu sagen, was wir da für einen Trip hatten oder soll ich einsteigen?
Also ich erinnere mich, dass die Idee entstanden ist, aus dem Wunsch mal so ein Wanderreiten zu machen. Und dann wollten wir das sozusagen nicht im bayerischen Wald, sondern ein bisschen exotischer. Und da sind wir auf die Thailand gekommen.
War die Alternative nicht auch Grand Canyon?
Ja, das war die Alternative. Ja. Und dann sind wir aber durch Zufall ein bisschen Recherche dann auf den Boris gestoßen im Norden von Thailand, der lustigerweise auch Berliner ist und da eben Wanderreiten durch Nordthailand anbietet, wo man mehrere Tage unterwegs ist mit dem Pferd, in der kleinen Gruppe und dann bei den einheimischen Bergvölkern übernachten kann und darf. Und man sieht unglaublich beeindruckende Landschaft und taucht dann wirklich in dieses sehr ursprüngliche Dorfleben ein.
Das Tolle war ja auch dadurch, dass der, wie hieß er?
Boris.
Ah, Boris, genau. Ich wollte jetzt Björn sagen, aber so hieß der nicht.
Nee, das ist
der Nachbar. Der Boris, dass der ja mit einer Karin verheiratet ist. Mhm. Und somit er uns ja wirklich also nicht in diese touristische Ecke rein, sondern wirklich mitten in den Dschungel, mitten in die Dörfer und wir da wirklich sehr hautnah dabei waren. Und wir haben ja quasi in dem Familienhaus gewohnt. Das ist ja ein Haus, das ist, ja, war das 15 Meter lang vielleicht, 4 Meter breit. Und das kann man sich wirklich vorstellen wie eine große Garage für einen Bus. Auf so Stelzen, alles aus Holz, keine Fenster, ist wirklich dunkel da drin und so Bambusgestrüppwände, also da schimmert natürlich ständig das Licht durch. Und es ist ein Raum und im vorderen Bereich, wo der Eingang ist, ist die Küche. Und da haben wir die Woche quasi gelebt und geschlafen und sind halt tagsüber reiten gewesen mit Himalaya-Pferden, über die sollte man auch noch kurz sprechen. Die bewundere ich sehr. Und vorweg, es war sensationell. Also das Reiten hat riesig Spaß gemacht, der Dschungel war sensationell. Wenn ich da nicht schon Fotos auf Instagram gesetzt habe, bin ich mir jetzt gerade unsicher, werde ich es tun. An der Stelle wieder Instagram-Account von uns ist bkk_podcast. Über den Weg auch gerne mal uns anschreiben und Feedback und Nachrichten geben.
Also die Pferde, muss man sagen, waren ja eigentlich eher sowas wie Bergziegen. Das war unglaublich beeindruckend.
Ja.
Wir sind da zum Teil über
über Stock und Stein hochgekommen, wo ich nicht hochgekommen wäre.
Ja, also wir haben dann auch die Ansage bekommen, nicht zu Fuß gehen und dem Pferd das vermeintlich leichter machen, sondern auf dem Pferd draufbleiben, ganz nach vorne lehnen, dass das möglichst
das viel Bewegungsfreiheit. Das war das Harte, dass man sich so draufgelegt hat mit dem Oberkörper.
Und dann klettert das Pferd mit einem selber dann da über Stock und Stein und wirklich steile Ecken hoch.
Also da hättest du nicht runterfallen wollen, da wärst du draufgegangen. Und wenn das überlebt hättest, spätestens wenn das Pferd auf dich draufgeknallt wäre, wärst du draufgegangen. Das war wirklich abartig. Und es sind ja echte Himalaya-Pferde, die da Boris da ja auch importiert hat. Mhm. Ich weiß leider nicht mehr, wie meins hieß. Weißt du noch, wie deins hieß?
Ja, meins hieß irgendwas mit Karo, weiß.
Ah, okay.
Ja, weißer Reis oder so, weil es so einen weißen Fleck auf der Stirn hatte.
Also es war wunderschön. Du hast auch jeden Tag, ja logisch, hast du dein Pferd gehabt eine Woche lang und hast es dann morgens ja auch dann fertig gemacht, aufgesattelt. Abends hast du es dann entsprechend auch dann erholt und dann haben die ja so eine gefühlt 30 Meter langes Seil gekriegt, weil die dann immer nachts so halb in den Dschungel reinlaufen, ne? Und dann dort pennen. Aber damit sie nicht ganz abhauen, haben sie halt wenigstens diese Schnur noch dran. Und dann sind wir mit den Dorfhunden und mit den Pferden halt da kreuz und quer durch die Landschaft geritten und dann abends dann wieder
ins nächste
in die nächsten Dörfer und in die nächsten Häuser und haben dann dort gegessen und übernachtet.
Und im Fluss haben wir dann gebadet?
Ich habe länger auch gebadet sogar, unfreiwillig, weil ja mein Pferd dann im Fluss stehen geblieben ist und gesagt hat, finde ich jetzt gut.
Ach, das war die unfreiwillige Dusche.
Ja. Ohne Seife. Da hat ja der Boris auch schon gesagt, du wirst durchreiten müssen mit aller Karacho, weil der liebt das Wasser.
Und legt sich dann gerne hin. Ja.
Und ich habe es nicht geschafft. Also er ist mittendrin dann doch stehen geblieben. Woran man wieder sieht, meine Dominanz taugt nichts.
Jetzt ist mir der Name eingefallen. Kamu Chao hieß mein
Name. Ah, schön, stimmt. Und jetzt, wo du es sagst, fällt mir es auch wieder ein.
Kamu Chao. Ja. Dann gab es noch so ein Kommandowort, wie man es ein bisschen davon überzeugen kann, doch noch einen Schritt vorwärts zu gehen.
Ja, die waren schon manchmal auch eselhaft bockig. Ja. Mhm. Was natürlich auch daran liegt, dass sie schon von diversen nicht gut reitenden Touristen durchgebumst wurden und dann natürlich ein bisschen gesagt haben, was der da oben sagt, ist mir wurscht, ich will jetzt nicht mehr.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob es dann auch wie bei Hunden eine Frage des Charakters und des Typs ist, wenn ich dann als Himalaya-Pferd vielleicht auch einfach selber Entscheidungen treffen muss, dann habe ich einfach nicht so eine Bereitschaft, diesen Will to Please einfach das zu machen, was der Reiter mir sagt, sondern sagt, nee, der hat ja eh keine Ahnung, ich gehe jetzt links rum, auch wenn der rechts rum sagt.
Nicht so wie unsere Pudeldame, meinst du?
Ja, unsere Pudeldame hat viel Will to Please.
Ja, das stimmt. Meistens.
Und Abitur, hat neulich jemand gesagt. Pudel haben Abitur.
Hä? Ja. Was ist das für ein blöder Spruch? Also ich finde nicht, dass Pudel Abitur haben. Pudel sind Pudel, sind Hunde und das war's. Mhm. Letztens, als ich die Nori im Büro dabei hatte, war auch irgendeine Situation und dann so, ach, da wären sie aber doch bestimmt traurig. Und ich sage, nö, ist ein Hund. Ja, aber ist doch ihr Hund, ja, uns trotzdem ein Hund. Ist nicht so wichtig wie Menschen. Dann war der sich kurz nicht sicher, wie ernst ich das meine. Und dann habe ich sehr ernst geguckt und dann wollte er nicht weiterreden mit mir.
Vielleicht hat er andere,
andere Wertvorstellungen. Gemacht.
Aber jetzt sind wir schon eh bei den Tieren. Ja. Da fällt mir ein.
Wolltest du von dem Schwein jetzt berichten? Hochzeitsschwein.
Genau, wir hatten letzte Woche ja schon den Affen und jetzt sind wir schon beim Pferd. Und
ja, weil wir waren bei einer Karen-Hochzeit dabei, zufälligerweise. Ne?
Genau, also das fällt mir ein und dass wir aber, die Karen-Hochzeit, stimmt. Das war ganz ungeplant, also es war halt Zufall, dass da eine Hochzeit anstand und wir haben dann auch das Brautpaar kennengelernt.
Und da hatte ich das Gefühl, dass sie glücklich war und er nicht.
So wirkte das.
Aber ganz heftig unglücklich war der. Der wollte die nicht heiraten. Also wirklich nicht. Ich meine, der saß da oben und ich hatte das Gefühl, alles in seinem Körper schrie, ich will hier weg. Mhm. Aber
das war wahrscheinlich, ein bisschen unglücklich anzuschauen. Ja.
Wahrscheinlich musste er, weil sie…
Vielleicht hat sie 5 Schweine als Mitgift.
Oder das größere Land oder so, ja. Mhm. Und da wurde dann ein Schwein geopfert.
Ja. Also wir sind durchs Dorf gelaufen und dann hieß es schon so, ah, das ist das Schwein. Und
das
nachher
gibt es
das Schwein. Ja. Ah, oder morgen am nächsten Tag, ja, genau. Ja. Und das ist dann für so einen Großstädter wie uns
schon
ein ungewohntes Gefühl, zu überlegen, so morgen liegst du, mit der ich da jetzt gerade noch rede.
Ja, aber so gewinnt ja Fleisch eine andere Wertigkeit, ne?
Ja, absolut.
Weil man halt sieht, das ist halt dann das Opfer. Und
das nimmt dann auch das Leben.
Und deswegen will ich jetzt auch gar nicht so plump sagen, deswegen isst man keins mehr. Das kann natürlich eine Entscheidung sein. Aber zumindest kann man dann sagen, ich muss nicht vielleicht ständig permanent so viel Fleisch essen. Darauf könnte man eher kommen, finde ich. Mhm. Und das Ganze war ja, daran muss ich dann immer denken, das war ja, ich weiß nicht, ob das sein Schwein war, aber es war zumindest das Schwein, was hinter seinem Haus saß.
Jetzt weiß ich, was kommt.
Der arme Kerl, wo da saß dann einer, lass den Anfang 30 gewesen sein, sehr blass im Gesicht, eine wirklich verdreckte wie heißt das weiße Mullbinde. Zeug mit, danke,
ja, so
Verbandszeug, und dem ging es nicht gut, und dann haben wir gefragt, so was mit dem los, und dann kam raus, dass er sich bei Holzarbeiten so quasi den halben Daumen abgeschlagen hat, und den haben sie jetzt da irgendwie so hingefriemelt, nicht genäht. Oder doch irgendwie so provisorisch genäht, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall weit und breit mitten im Dschungel, Karen, da gibt es keinen Arzt. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Und der hatte Schmerzen ohne Ende. Und dann haben wir zu zweit halt alles, was wir an Schmerzmittel hatten, das war nicht
viel. Die Reiseapotheke geplündert.
Geplündert und ihm das gegeben.
Auch sehr überschaubar.
Und dann wirklich ihm versucht zu sagen, aber nicht alles auf einmal schlucken. Und der war zwar natürlich glücklich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere 3 Aspirin und 5
Ibuprofen
da eben den Daumen da irgendwie gerettet haben. Also das war schon heftig. Aber ja, so ist das eben. Und dann war am nächsten Tag die Hochzeit. Da fällt mir dann das ekelhafte Kind ein, was aufgestanden ist. Also ich weiß nicht, wie alt war das? 3 oder 4 Jahre alt. Wir saßen alle auf dem Boden. Wir saßen ganz hinten. Das Kind war so...
Also 2 Meter schräg.
Ich wollte gerade sagen 3 Meter. und dann hat das ohne Windel einfach mal alles, was in seinem Körper war,
von sich gegeben,
laufen lassen. Alles. Halleluja. Da habe ich auch kurz überlegt, so wo, was ist denn? Ich meine, das fanden die anderen auch nicht lustig. Die haben dann versucht, das natürlich irgendwie. Also es war schon eine wilde Hochzeit.
Das war aber nicht ungewöhnlich, ne?
Und der Typ vorne war unglücklich, und dann war die Zeremonie zu Ende. Aber als sie dann ihre tatsächliche Essensfeier und so weiter gemacht haben, da sind wir ja nicht geblieben, da sind wir weitergezogen. Und die letzte Geschichte, die ich vielleicht noch erzählen würde, ist bei dem Trip, ist, wie wir dann dieses chinesische Dorf aufgesucht haben, was für mich wie aus einem Science Fiction war. weil das, was ich jetzt erzähle, liebe Leute, ist kein Zentimeter gelogen und erfunden. Das ist ein chinesisches Dorf, das hat mitten im Dschungel, wo drumherum nur Dschungel ist, hat das plötzlich eine geteerte Straße. Und auf dieser geteerten Straße, die vielleicht 2 Kilometer lang ist oder 1,5, keine Ahnung, an der entlang sind die Läden. Da ist plötzlich sowas wie Infrastruktur, wie Strom, fließend Wasser. Beim Rest müsst ihr euch ja vorstellen, das sind einfach mitten im Dschungel Dörfer an Hängen, wo halt Erde ist und Steine. Also das sind Trampelpfade. Und dann ist da plötzlich ein chinesisches Dorf. Und das sind die Händler, die dort quasi die Dörfer versorgen, beziehungsweise die Dörfer gehen dorthin und holen sich halt ihre 5 Pfund Reis und so weiter. Aber der größte Witz ist, dass dann tatsächlich die dort mit Rollern fahren, also mit Mopeds auf diesen 1,5-2 Kilometer langen Streifen geteerter Straße, und die schließen sogar ihre Bikes ab. Und da habe ich mir gedacht, so ja, das ist der Unterschied. In Thailand verlierst du dein iPad und der gibt es zum Pfundbüro. Aber die Chinesen, die schließen sogar ihr Moped ab auf einer 1,5 Kilometer langen geteerten Straße, wo ringsrum einfach nichts ist. Du würdest mit diesem scheiß Moped keine 15 Meter kommen.
Man fragt sich, wie sie das Moped dahin bekommen haben.
Ne? Ja, das habe ich gefragt. Mhm. Die fahren 2-mal im Monat, kommt kein Unimog, die haben keine Unimogs, aber ein LKW mit entsprechender Bereifung. Und der liefert die dann an, so wie auch, ich meine, der ganze Reis und die Säcke Mehl und so, die werden auch mit dem Helikopter nicht abgeworfen. Also die kommen ja auch mit diesem LKW. Okay. Und der fährt da halt durch diesen Dschungelstraße, der mühlt sich da halt durch.
Da könnte man ja jetzt böse überlegen, ob das damit zu tun hat, dass man ja gerne von sich auf andere schließt.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Naja, weil du meintest, der Chinese, der schließt dann auch da mitten im Dschungel, wo es gar nicht wegkommen kann, sein Moped ab.
Ach so.
Und da fällt mir dann wieder Vietnam ein.
Ja, ja, also so meine ich das auch. Also ich glaube, der Chinese hat Angst, dass ihm das Ding geklaut
wird. Ja, vielleicht hat er auch die Angst, nur weil er selber klaut würde, wenn er könnte. So.
Aber ich meine trotzdem, was willst du denn da ein Moped klauen? Fährst du dann 300 Meter weit und versteckst es oder was? Ist ja wirklich nur ein Strich gewesen.
Ja.
I don't understand this. Mhm. Naja, aber ich habe auch die Tage was anderes gelesen, das habe ich auch nicht verstanden. Wenn es gerade gepoltert hat, die Monique ist mit ihrer Hand gegen das Mikro geknallt. Das ist Folgendes, was ich gelesen habe. Ich habe im Handelsblatt, die haben immer pro Ausgabe 6 kleine Bereiche, wo sie ausländische Zeitungen zitieren zu ganz bestimmten Themen. Und dann hatten sie die Korea Times, glaube ich, hießen die. Ist jetzt egal. Also Südkorea, irgendwie so eine Times aus Südkorea. zitiert. Da ging es darum, dass die Familie, die Samsung betreibt, also das ist also die mega reiche Milliardärsfamilie in Korea, dass die jetzt Erbschaftssteuern zahlen müssen. Und das ist wohl was Besonderes, weil die ganzen Oligarchen, ich weiß nicht, ob man das für südkoreanische Großindustrielle auch sagen darf, die zahlen keine Erbschaftssteuern, die schleichen sich immer irgendwie drumherum und Korruption und hast du nicht gesehen. Stand da drin, das ist jetzt nicht von mir, war Standard. Aber die tun das jetzt eben und das wird gefeiert, dass sie das tun und weil sie ehrlich sind und pipapo. Aber das, wo mir dann der Kinnladen etwas runtergefallen ist, war, dass die jetzt Erbschaftssteuern über 9 Milliarden Euro bezahlen. Steuern.
Beeindruckend.
Nicht won, sondern Euro. Jetzt habe ich dann recherchiert, die Erbschaftssteuer ist extrem hoch. Also das ist 50%. Okay, also das relative jetzt insofern ein bisschen, dass sie halt in Anführungsstrichen nur nochmal 9 Milliarden geerbt haben. Ich hätte gedacht, das Verhältnis ist noch krasser. Aber wie arschreich ist man denn, wenn man 18 Milliarden erbt? Und in dem Zusammenhang bin ich mal wieder auf den Punkt gekommen und da bin ich jetzt gespannt, auch was du da nochmal sagst, Monique, aber so viel Geld braucht doch kein Mensch der Welt.
Ja, das sind ja unvorstellbare Summen. Also
die haben ja noch mehr, das ist ja nur das, was sie geerbt bekommen haben.
Ja, genau. Aber da fehlt einem ja schon schier die Fantasie, was man damit tun könnte. Also da kann ich ja, ich weiß gar nicht, wie viele Yachten, Kreuzfahrtschiffe.
Ich meine, bei 9 Milliarden kannst du einfach jeden Tag 1.000 Euro auf den Putz hauen.
Tropische Inseln kaufen und weiß, hab immer noch nichts davon abgetragen.
Ja, das sind schon so große Dinge. Du hast recht, ich denke noch naiv klein. Ich hätte einfach gesagt, du kannst jeden Tag einfach 1.000 Euro auf den Putz hauen und es reicht ja trotzdem, bis du tot umfällst. Also das kriegst du ja nicht los. Und da komme ich ja an den Punkt.
Ja, du könntest es noch in so dubiose Startups investieren, so Wirecard oder so. Dann ist es ganz schnell weg.
Ja, wobei auch da 9 Millionen echt viel ist. Ne? Ja. Das wird auch lang reichen. Mhm. Aber es ist ja tatsächlich so, und diese Diskussion hatte ich schon mal mit anderen, dass ich sage, ich finde, kein Mensch der Welt, und das ist jetzt eine Zahl, da könnte man sicherlich ein bisschen diskutieren, aber ich hau jetzt mal was raus, damit wir eine Meinung haben. Ich finde, kein Mensch der Welt braucht mehr als 100 Millionen Euro. So, das klingt jetzt nicht so, dass das jetzt wenig sei, ist mir schon klar, dass es viel ist, aber ich will ja irgendeine Zahl nennen, ne? Und zwar eine möglichst hohe Zahl nennen, damit die Diskussion einfacher wird, weil ich glaube, so ein bisschen dagegen steht ja dieses, na, man kann doch nicht den Menschen dann das Geld wegnehmen, weil das nimmt denen ja die Motivation, um mehr zu verdienen oder kreativ zu sein. Also ich glaube, du bist doch kein Stück weniger oder mehr motiviert, ob du jetzt 100 Millionen haben kannst oder halt 120. Und in meinem System könntest du keine 120 Millionen haben, weil in dem Augenblick, wo du die 101. Million verdienst, sagt der Staat einfach, wird zu 100% in Steuern umgemünzt. Und damit werden schöne Dinge gemacht, nämlich Pony-Streichelzoos in Berlin-Mitte gekauft.
Oder Kinderförderprogramme in Marzahn. Das finde ich jetzt noch ein bisschen
sinnvoller. Aber das wird doch keinem Schwanz wehtun. Mhm. Also da bin ich wirklich der Meinung, das könnte man noch machen. Also welches Recht hat denn jemand, so viel Geld haben zu dürfen? Nur aus dem Prinzip, dass er mal das gescheffelt hat? Das finde ich nicht.
Naja, also ich glaube, das Recht, das haben zu dürfen, ist ja erst einmal, basiert ja erstmal auf Freiheit. So, ich kann machen, so viel machen und wie es halt so geht. Und dann kann es eben sein, dass ich dann 101 Millionen.
Ja, ich müsste die Freiheitsrechte halt einschränken.
So, und dann sind wir an dem Punkt Freiheitsrechte einschränken.
Die FDP freut sich.
Wieder gut unterwegs damit. Ja, ich finde die Diskussion. Also, ich finde, man darf Freiheitsrechte einschränken. Die hören nämlich immer da auf, wo dann der andere. Wo die Freiheit des anderen eingeschränkt wird und finde auch, dass der Grundsatz Eigentum verpflichtet, der ja auch im Grundgesetz als Grundrecht verankert ist, sollte gerade an der Stelle da auch einen Stellenwert haben und deshalb kann man ja auch Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer und so weiter legitimieren. Und wo man jetzt eine Grenze zieht, das ist dann sicher eine Frage der Diskussion
und auch
eine Frage der Gesellschaft, in der ich lebe und so weiter. Aber
Und natürlich muss das ja auch.
Ich stelle mir auch vor, die 101. Million, die animiert oder motiviert niemanden, noch irgendwas Positives zu tun.
Ja, und mir ist es jetzt wirklich Schnuppe, ob wir uns dann auf 50 Millionen einigen oder 200, weil ich glaube, wenn du Multimillionär oder gar Milliardär bist, der wird schon sagen: Ja, stopp mal, 100 Millionen, das ist mir zu wenig. Ne? Also, das kann ich schon verstehen und da bin ich dann gerne bereit, auch sehr wohlwollend zu sagen, gut, dann ziehen wir das Ding halt nach oben. Aber es gibt ja wirklich eine ganze Menge Milliardäre. Und spätestens da sage ich, du brauchst keinen einzigen Milliardär. Brauchst du nicht. Also von mir aus sagen wir auch einfach, Milliardär sein ist verboten.
Also ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, wenn man sagt, ich will das nicht über Steuer abschöpfen und dann dem Staat unbedingt überlassen, was er macht, sondern ich schränke das Freiheitsrecht so ein, dass ich eine Verpflichtung auferlege, dass es für soziale Zwecke verwendet wird. Und dann darf derjenige vielleicht in Grenzen noch selber entscheiden, welche Zwecke ihm da wichtig sind. Also ich denke jetzt mal, also Bill Gates hat sich ja jetzt einfach für diese weltweite Impfkampagne zum Beispiel entschieden. Das kann man finden, wie man will, aber es ist sozusagen eine Entscheidung und soll, glaube ich, jedenfalls vom Gedanken her der Allgemeinheit zugute kommen.
Ja.
Das wäre jetzt so eine Variante, wo ich sage, naja, das geht vielleicht auch.
Also wärst du auch dafür, dass man Milliardäre verbietet?
Im Grundsatz ja.
Ja, also. Mhm. Also wie gesagt, ich bin da wieder drauf gekommen, weil ich das in dieser Zeitung gelesen habe und gesagt habe, da muss einer 9 Milliarden Euro Steuern zahlen. Ich kam eher auf die Idee, warum muss der überhaupt 9 Milliarden zahlen und warum kriegt der überhaupt 9 Milliarden? Das macht keinen Sinn für mich.
Aber eigentlich stoßen wir dann auch auf die Frage, wo kommt denn überhaupt Motivation auch her? Und ist sozusagen Geld verdienen auch ein Motiv? Wen spornt das eigentlich an oder auch nicht? Und weil das ja oft drangezogen wird für die Diskussion, ich darf nicht zu viel mit Steuern abschöpfen, weil ich sonst keine Motivation, keinen Anreiz habe, überhaupt zu arbeiten. Ja.
Wozu arbeite ich noch? Ne?
Guckt man einmal schräg in die Kreativberufe und sieht, naja, das Geld kann es eigentlich nicht sein, was den Reiz bietet. Ne? Und da ist
das passt.
Also das hat wahrscheinlich mit der Branche zu tun, aber auch mit der Persönlichkeit. Also ich bin in meiner Zeit im Verlagswesen ja auch bei Vertrieblern unterwegs gewesen und da waren Menschen dabei, die haben einfach sich unglaublich über diese Zahlen und über das damit zu verdienende Geld motivieren können.
Ja, also ich glaube schon, dass es eine Menge Menschen gibt, die vor allen Dingen wegen der Kohle arbeiten und so wie es auch eine ganze Menge Menschen gibt und da denke ich auch an meine Informatikerkollegen, bei denen allerdings auf einem hohen Niveau, die verdienen halt schon gut, dann sagt sich das leicht, geht es dann ab einem gewissen Punkt denen um andere Dinge. Und damit meine ich jetzt nicht der blöde, ewige Start-up-Fußballkicker, sondern das sind wirklich andere Dinge, die da eine Rolle spielen. So wie ich ja auch schon allein an den Berliner und Nürnberger Kollegen einen Unterschied spüre, dass in Berlin andere Dinge wichtiger sind neben der Arbeit als in Nürnberg.
Wenn ich so richtig mitbekommen habe, ist es ja im akademischen Bereich auch viel mehr die Währung Lebenszeit. Ne?
Ja.
Also dieses lieber eine Viertagewoche.
Life-Work-Balance.
Ah, das wollte ich gerade nicht sagen.
Hast du gemerkt? Ich wollte auf den Knopf drücken, weil ich habe hier so ein so. Life-Work-Balance. Oh Gott, ich liebe dieses Gerät. Entschuldigt mich mit der Soundbox. Aber das, was ich dazu sagen wollte, das passt eigentlich ganz gut zu dem Thema mit den Patenten. Also da ist es ja ähnlich, es wird ja gerade darüber gestritten, gestritten wird eigentlich nicht. Es kam ja der Vorschlag unter anderem von Biden aus den USA, der hat es nach vorne gebracht. Der Vorschlag selber war schon länger unterwegs. Indien hat dafür viel gekämpft, dass man ja die Vakzine, die Patente für die Impfstoffe freigibt, Stichwort Covid-19. Und der Herr Dr. Shahin, das ist ja der Gründer.
Shahir.
Oder? Oh, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall weiß ich, es ist nicht Shah, sondern Shah, aber ob das denn hinten, ja, ich bin sehr schlecht, tut mir leid. Der von BioNTech, der ist ja zum Beispiel nicht dafür. Und nicht wenige haben ja gesagt, es sei wichtig, dass man eben diese Rechte beibehält, weil es ja die Leute auch motiviert und den Leuten das Gefühl geben soll, dass sich die harte Arbeit und die Forschung lohnt. Und deswegen darf man nicht einfach solche Patente freigeben.
Ja, wäre wie ein Motivationsprinzip.
Genau, das ist
der Gedanke.
Das ist der Gedanke, den ich da sehe. Und natürlich spielt es auch eine Rolle, weil BioNTech ein Schweinegeld verdient. Ich will jetzt an der Stelle auch gar nicht darüber sprechen, ob sie es verdient haben oder nicht verdient haben, weil wenn überhaupt, würde ich sagen, sie haben es verdient. Aber die haben jetzt, glaube ich, dieses Jahr, wenn ich das richtig gesehen habe, im ersten Quartal irgendwie 1,1 Milliarden Euro Gewinn. Da bin ich ganz sicher, nagelt mich da nicht fest, aber das habe ich so halbwegs irgendwie in Erinnerung. Das heißt, die haben natürlich gut Geld verdient. Und mir geht es jetzt nicht um die Neiddebatte des Geldverdienens, sondern eher darum, dass ich sage, die wollen natürlich ihre Patente nicht freigeben. Und der erste Instinkt, oder der erste Effekt, den man da haben könnte, wäre ja tatsächlich zu sagen, ja, gib doch die Patente frei. Die Menschen verrecken da draußen, die brauchen das. Und nicht wenige haben das ja auch propagiert. Auch also andere Podcasts von Menschen, die wir da sehr, sehr schätzen, haben auch, die haben sich nicht ganz festgelegt, aber hatten auch so das Gefühl von, naja, Mensch, gib das doch frei. Und ich war da sehr früh und hatte einmal auch im Büro ein nicht ganz einfaches Gespräch dazu. Ich war schon sehr früh dagegen. Ich fand das nicht in Ordnung. Die EU hat ja jetzt ja auch sich relativ stark dagegen entschieden, dass sie es nicht tun wollen. Wohingegen jetzt die USA und Indien eben es haben möchten als Freigabe.
Also es klingt ja erstmal nach einer altruistischen Idee. Wir haben hier was Gutes, wir haben ein Patent, wir haben einen Impfstoff, der wirkt und jetzt geben wir das einfach allen, stellen wir das allen einfach allen zur Verfügung. So. Und wenn man sich das aber dann praktisch anguckt, dann sieht das noch ein bisschen anders aus und es gibt dann auch Gründe, wenn ich es richtig verstanden habe, die ja dafür sprechen, dass es auch Nachteile hat, es einfach freizugeben.
Also der entscheidende Punkt ist zunächst einmal die Freigabe der Impfstoffe, das muss man einfach festhalten, würde zunächst einmal nicht eine einzige Ampulle mehr produzieren. So. Und weil der Flaschenhals ist nicht das Patent. Es ist ja total crazy, dass der Flaschenhals ist unter anderem die Glasampulle. Denen geht weltweit das Gläschen aus.
Wo man das reinfüllt.
Ja, sollte man vielleicht mal beim Klaus Hipp mal nachfragen. Die haben doch auch ständig solche Gläser, ein bisschen groß.
Und dann kriegt man auch noch mehr aus einer Dose raus.
Stimmt, liebe Grüße, Uli. Das heißt nicht nur 12. Und also das sind die Probleme. Also denen fehlen diese Ampullen, denen fehlen die Stoffe zum Zusammenbauen. Ich glaube, allein das BioNTech-Zeug braucht 120 Komponenten, die aus irgendwie 90 oder 80 unterschiedlichen Herstellern kommen. Und selbst die Schweiz, wo wir, glaube ich, sagen können, die sind pharmazeutisch sehr, sehr weit, haben klimatisch bessere Bedingungen als arme Länder im Sinne von Afrika, Südamerika, Indien. Und selbst die haben gesagt, sie würden mindestens 8 bis 9 Monate brauchen, um von jetzt auf gleich, wenn sie quasi das Patent einfach bekommen würden, eine Impffabrik hinzustellen, bis dann die erste Dosis rauskommt. Das heißt, das Freigeben der Patente würde bedeuten, in der Schweiz, nicht in Indien, nicht in Afrika, hätten die in 9 Monaten die ersten Impfstoffe. Und wenn ich den letzten Satz noch sagen darf, und da kriege ich so ein bisschen die Wut, und ich hoffe, dass unsere US-amerikanischen Zuhörer an der Stelle, wir haben nämlich 2, 3 neue Staaten dazu bekommen, dass die jetzt nicht sauer auf mich sind. Also dann finde ich, sollten doch, also nachdem man zunächst einmal nichts exportiert hat und die USA hat keinen einzigen Impfstoff exportiert.
Das hat ja auch bisher einzig die EU gemacht.
Die EU hat irgendwie 200 Millionen oder so exportiert, haben zwischendrin auch mal Italien dann auch mal zugemacht. Also auch da ging dann so eine Stimmung los von Nationalismus. Also auch da ganz offen das Ansprechen. Aber die USA hat ja tatsächlich gesagt, ich impfe zuerst mal meine Leute. Darüber kann man auch unterschiedlich denken. Das will ich auch jetzt an der Stelle vielleicht noch gar nicht so massiv kritisieren. Aber wenn ich nichts exportiere und dann quasi eine große Durchimpfung erreicht habe, mal eine Immunisierung haben die auch noch nicht, und jetzt dann sagt, na, aber jetzt können wir doch die Patente freigeben, liebe Leute, Europa, entspannt euch mal, seid doch mal fair. Damit habe ich ein Problem.
Da kommt mir auch der Gedanke, eigentlich würde sich ja AstraZeneca viel mehr anbieten, dann zu freigeben.
Nee, Johnson & Johnson, weil es ja nur einmal geimpft wird.
Das und weil ja auch da die komplizierten Kühlketten nicht gehalten werden müssen.
Ja, genau, das ist ja Kühlschranktemperatur und nicht minus 50.
Genau, hat sich das denn haben die denn angeknüpft dabei, eben die US-Impfstoffe freizugeben?
Moderna, genau, Moderna wäre dann auch fällig. Mhm. Die würden dann auch freigegeben werden. Mhm. Ja, also es geht jetzt nicht nur um das sozusagen, dass BioNTech soll es freigeben. aber das Problem ist eben auch, und das ist auch wieder so ein Kommunikationsding. Natürlich steht jetzt die eine Seite, die Inder, die Armen, die US-Amerikaner, die stehen natürlich jetzt auf der sogenannten hellen Seite. Ne? Wenn man dann sagt, gibt's doch frei, das klingt halt vermeintlich gut. Ja. Und die Europäer und manch andere stehen auf der dunklen Seite, die halt sagen, nö, das wirkt dann so Arme verschränkend. Und dazu muss man aber auch sagen, BioNTech hat angeboten, das zum Selbstkostenpreis anzubieten.
Schon vor langer Zeit.
Schon länger. Also es war, genau, bei armen Ländern wollen sie gar kein Geld verdienen und haben halt wirklich betont, dass in den armen Ländern die Infrastruktur nicht da sein wird, die Qualität wird nicht stimmen. Man hat ja auch die Sorge, dann produzieren sie es, die Kontrollen sind aber gar nicht richtig da, dann wird auch eifrig geimpft und dann stellt man halt nach der 3 Millionensten Impfung aber fest, Mist, da gab es ein Qualitätsproblem. Das Ding wirkt schon, aber wirkt nicht so gut. Also da hängt so viel dran, sodass ich wirklich an unsere Zuhörer oder wie auch immer sagen kann, wenn da so eine Stimmung aufkommt, ach Mensch, wir Europäer, wir halten uns da wieder eher egoistisch an der eigenen Nase. Ich finde es richtig, es nicht freizugeben, weil es lohnt nicht. Und gleichzeitig würde man aber eben so ein immanentes Recht aufgeben des Patentschutzes. Dabei gibt es ja Lösungen mit Lizenzierungen und, das wäre ja alles möglich.
Und die werden ja auch vergeben. Also es ist ja nicht so, dass die Lizenzen nicht vergeben würden, sondern es wird ja da, wo es überhaupt nur geht, wird lizenziert und wird dann auch produziert. Mehr geht einfach gerade nicht, weil die Impffabriken das nicht hergeben.
Und es war ja tatsächlich so, dass auch, und dadurch kam dann auch in den USA so ein bisschen Luft raus, weil ich glaube, die Ärztekammer oder die Pharmaziekammer, irgendeine bedeutende Institution, hat dann selbst in den USA gesagt, das wird nicht viel bringen, die freizugeben. Es wird effizienter sein, bestehende Fabriken zu ergänzen, zu erweitern. Auch das kostet dann 2-3 Monate, aber eben 2-3 Monate und nicht ein Jahr. Und gleichzeitig, man kann sich sicher sein, dass dann in den 3 Monaten auch qualitativ Hochwertiges produziert wird und auch eine viel größere Menge.
Weil das ist im Grunde das Modell, wie man es in Marburg gemacht hat.
Ne? Ja. Man hatte dann eine, und ich glaube, in Belgien ist Fabrik jetzt auch nochmal ein BioNTech.
Ne? Aktualisiert, hochgefahren, dass man eben auch diesen Impfstoff herstellen können.
Und wenn ich mich nicht auch da nicht täusche, ist es ja so, dass BioNTech bis 2023 zugegeben ist noch ein bisschen hin, bis 2023 eine so große Produktion aufgestellt hat, dass die tatsächlich auf 5 Milliarden Dosen pro Jahr kommen. Mhm. Nur ein Hersteller. Also das heißt, mit der Zeit wird man mehr als genug Impfstoff produzieren können für alle. Aber ob das jetzt über den Weg der Patentfreigabe geht und dass da dann jetzt die EU oder wie auch immer da ein bisschen im schlechten Licht steht, das ist tatsächlich eine Frage der Kommunikation. Natürlich an einer bisschen blöden Position, weil es klingt immer ein bisschen doof, wenn man sagt, ich gebe das nicht frei. Aber ich kann verstehen, um da wieder den Bogen zu spannen, dass halt schon die Forschungsinstitute und die Unternehmen, das sind ja zum Teil auch Startups in dem Bereich, dass die halt sagen, ja, aber wenn ihr uns dann im Fall des Falles einfach die Patentrechte entzieht, ja, dann warum sollte der Nächste Geld, Risiko, Zeit, Leben investieren, opfern, wenn er sich denkt, na, aber wenn es dann drauf ankommt, da habe ich nichts mehr davon, dann ist es weg.
Ich würde an der Stelle auch ganz gerne nochmal ergänzen, dass ja überhaupt die Initiative, diesen ganz modernen Impfstoff zu entwickeln, das volle Risiko der Gründer von BioNTech war. Die haben ja einfach sehr spontan gesagt, ganz am Anfang der Corona-Pandemie, als sich abzeichnete, das könnte eine größere Geschichte werden, haben die ja in ihren Forschungslabors alles umgestellt, weil die waren ja eigentlich darauf ausgerichtet, Krebsimpfungen zu erforschen, anzupeilen, das ist ja das eigentliche Ziel gewesen.
Die haben einfach ganz spontan
alles abgebrochen und haben gesagt, wir da kommt was auf uns zugerollt, wir setzen das auf die Karte und da muss ja was getan werden. Ja. Und es war tatsächlich, das war ernsthaft altruistisch zu sagen, ich gehe da in das volle Risiko und breche alles ab, wo ich bisher mein Geld auch für bekommen habe, auch von den Forschungsinstituten und so weiter.
Ja, und man will sie noch abnehmen. Also ich habe dann, wir haben ja zusammen ein Interview von den beiden gesehen, wo sie wirklich gesagt haben, die haben erkannt, dass das ein Problem wird, die haben erkannt, dass da das epidemisch wird. Kann man das so sagen? Ja. Und wollten dann tatsächlich ihre gesamte Klugheit und Potenz, die sie haben, darauf konzentrieren. Und das will ich denen abnehmen. Und ich will es denen abnehmen, dass es denen jetzt nicht nur um die Dollarzeichen ging.
Ja, also ich nehme denen das auch ab. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Anknüpfungspunkt für ein Buch, was ich demnächst mal lesen wollte. Ich habe jetzt leider den Titel nicht parat.
Ach, schade.
Das ist auf jeden Fall von einem Historiker geschrieben.
Oh, Entschuldigung. Fällt dir nicht ein?
Nein, von einem Historiker. Ich reiß das nächste Mal nach. Und zwar geht es darum, dass die Menschheit im Grunde ihres Kerns dann doch sozial und gut ist. Und nicht dieses Bild von die Krähe hackt der anderen das Auge aus und Auge um Auge, Zahn um Zahn, Stein um Stein, wie auch immer. Sondern dass das in uns tatsächlich angelegt ist, sich gegenseitig zu helfen. Und das sieht man eigentlich, wenn man es genauer betrachtet, in den Sozialwissenschaften und in der Sozialpsychologie auch immer bei Katastrophen. Der erste Impuls von den meisten Menschen ist, dem Menschen neben sich stehend zu helfen. Das, finde ich, ist dann auf einer anderen Ebene auch die Entscheidung. Ich stelle meine Impfforschung um.
Ja, ja. Es ist ja auch tatsächlich so, dass die jetzt aber auch parallel schon auch wieder andere Sachen machen. Also die machen nicht nur das Covid-Zeug. Mhm. Und da wird ja insgesamt das Thema mRNA ja auch ganz spannend. Das ist ja auch diese falsche Einstellung, dass ja viele dachten oder glauben, das mRNA ist so neu. Das ist ja falsch. Also es ist der erste Impfstoff, das stimmt, der erste Impfstoff, der offiziell verabreicht wird. Aber in den Laboren und zu Testzwecken, glaube ich, ist diese mRNA-Forschung 11-12 Jahre alt. Die ist eben nicht jetzt neu, die ist durchaus erprobt, nur halt nicht erprobt auf der Straße draußen. Und da soll es ja jetzt wirklich zukünftig auch für viele andere Viruserkrankungen durch diese neue Technologie gute neue Therapien geben. Das lässt ja auch eigentlich hoffen an der Stelle. Okay, dann haben wir das Thema jetzt mal so ein bisschen. Was mir so ein Bedürfnis war. Das andere Thema, worüber wir uns diese Woche auch, glaube ich, ein paar Mal aufgeregt haben, war das Thema Cancel Culture. Mhm. Ich glaube, bei dem Thema werden jetzt einige Hörer gleich sofort auf Stopp drücken, also da habe ich keinen Bock, das noch zu hören. Und manche kriegen jetzt die Pusteln oder sind jetzt ganz neugierig. Ich habe mich mit dem Thema natürlich ganz oft schon beschäftigt, aber eigentlich nie unter diesem Überschriftding Cancel Culture. Also was ich damit sage.
Du hast eigentlich immer mehr die Einzelfälle dir angeguckt.
Ja, und ich habe das jetzt nicht als Gesamtphänomen irgendwie mir schon angeguckt oder betrachtet.
Auf der Meta-Ebene.
Und ich habe das auch nie so benannt. Und aber jetzt kamen ja doch so viele Dinge zusammen, also einmal den Lehmann, den Torwart, der ja diesen Fehler gemacht hat, den Aogo, glaube ich, zu den beschimpfen.
Sportreporter. Mhm.
Und dann ist aber ja einen Tag später der Aogo ja dann auch über den Jordan gesprungen, weil der dann irgendwas, hat er was Nationalsozialistisches gesagt? Der hat auch irgend so einen Nazi-Vergleich auch gemacht, genau. Und jetzt zuletzt ja der DFB-Präsident Keller, der ja auch einen Nazi-Vergleich gemacht hatte. Und da möchte ich jetzt mal Folgendes aufrollen. Also womit ich ein Riesenproblem habe bei all diesen drei Themen. Und ich glaube, ja, jetzt kannst du mir auch sagen, ob das dann Cancel Culture ist. Was mich da ein bisschen aufregt, ist, dass wir keine Möglichkeit mehr den Leuten geben, sich zu entschuldigen. Also was mich stört ist, wenn man auf den Keller mal eingeht und ich kenne ihn jetzt nicht sehr gut, außer dass ich weiß, dass er aus Freiburg kommt und vielleicht finde ich ihn deswegen einfach schon mal 2% sympathischer, weil ich halt nur mal aus der Ecke komme.
Also von -2 auf -8%.
und jemand, der aus Freiburg kommt, kann ja kein Rechtsradikaler, nein. Der hat ja dummerweise irgendwie einen Kollegen von ihm verglichen mit dem Richter aus der Nazi-Zeit und der Herr Keller ist nicht bekannt als Rechter. Also von dem sind jetzt keine blöden Explosionen und fehlgeleitete Handlungen und Tätigkeiten bekannt. und hat jetzt einmal diese Scheiße rausgehauen, braucht man nicht drüber reden, das macht keinen Sinn, das so zu sagen. Der hat sich dann sehr schnell, sehr klar entschuldigt und hat gesagt, das war ein Fehler. Gleichzeitig haben aber alle gesagt, das geht nicht, tritt zurück. Das verstehe ich nicht. Warum kann man denn nicht auch mal was sagen, einen Fehler machen, sich dafür, ich meine, wenn er das 4-5 Mal macht, okay, aber wenn man also, einmal einen Ausrutsch, ich mache ständig Fehler, ich möchte mich auch mal entschuldigen dürfen.
Ja. Nein, dann geht es doch eigentlich darum, ob man irgendwelche roten Linien überschreitet, über die man nicht mehr rückwärts gehen kann. Ne?
Ja, also, aber und die sind höher für mich. Ich meine, du kannst nicht sagen, ich habe jemanden vergewaltigt, dann entschuldigst du dich und also das, okay, ne? Aber mal was zu sagen, also verbal, das finde ich jetzt.
Aber das ist vielleicht auch gerade etwas, was wir gesellschaftlich tatsächlich neu verhandeln. Also es gibt ja ganz viele Bereiche, in denen inzwischen, ich nenne es mal, das soll jetzt auch nicht wertend sein, also Empfindlichkeiten entstanden sind. Und sei es das ganze Gender-Thema, ne? Wie drücke ich mich da aus und formuliere das richtig, ohne dass man irgendjemanden diskriminiert und so weiter. Und dann haben wir auch das Thema mit dem Nationalsozialismus und Vergleichen und
Schwarz. Also sind die Deutschen natürlich auch besonders empfindlich.
Genau, Schwarz und People of Color und hast du nicht gesehen? Also es ist einfach sehr viel, wo sehr viel Bewusstsein entstanden ist, aber noch keine Richtschnur, was geht und was geht nicht und wo sind dann die Linien, wo man sagt, wenn ich überschreite, muss ich mich entschuldigen, aber dann bin ich wieder zurück im Spiel oder wenn ich die überschritten habe, dann bin ich einfach raus, Game over. Ja, dann bin ich meine Ämter los, dann bin ich meinen Job los und wir hatten das ja auch bei dieser Schauspieleraktion. Ne? Also das.
Aber sag du mal, würdest du denn jetzt jemanden, der einmal einen Nazi-Vergleich macht, sagen, okay, der verliert seinen Job? Also angenommen, es wäre ein Kollege von dir, der vergleicht einen Dritten mit einem Nazi, mit Himmler, Hitler, Göring, I don't know, würdest du dann sagen, ja, der ist jetzt hier in dem Team untragbar?
Ich würde auf jeden Fall sagen, das würde ich immer sagen, es kommt auf den Einzelfall an. Ich muss immer auch das Drumherum, die Situation, das Umfeld, der das geäußert hat, betrachten und auch denjenigen, den das beschrieben und getroffen hat, mir angucken.
Wenn hier übrigens so Stöhngeräusche kommen, das ist die Nori, die gerade einmal mit mir spielen will. Die Atemgeräusche, Entschuldigung.
Ich kann das nicht pauschal beantworten. Und ich finde, man darf es auch nicht pauschal beantworten. Also wenn jetzt der Herr Gauland sowas raushaut, dann finde ich, hat das einen ganz anderen Kontext und Hintergrund, als wenn das jetzt jemand sagt.
Man würde Taktik vermuten, ne?
Zum Beispiel. Aber wenn jetzt jemand aus der pazifistischen Ecke kommt, sich in der Friedensbewegung einsetzt und vielleicht gerade seine Masterarbeit über Kriegs- und Konfliktforschung schreibt und dem platzt die Hutschnur und der macht einen unangemessenen Nazi-Vergleich, dann hat das eine ganz andere Qualität gegenüber seinem WG-Mitbewohner. Dann hat das eine andere Qualität, als wenn jemand das in einer öffentlichen Funktion oder einer Rolle als Mitglied der AfD gegenüber jemanden äußert. Ja, ich finde, das muss man alles mit reinbeziehen und das macht die Sache kompliziert.
Aber da kommen
wir nicht dran vorbei.
Aber es beinhaltet eben die Möglichkeit, sich eben entschuldigen zu können und dann muss das auch mal in Ordnung sein.
Ja und nein. Also es gibt, glaube ich, schon Grenzüberschreitungen, wo ich sagen würde, ja, man sollte sich entschuldigen, aber trotzdem gibt es Konsequenzen. Also du hattest gerade das Beispiel mit den Vergewaltigungen.
Man kann ihn ja, so, man kann ihn ja einmal offiziell auspeitschen. So. Vor dem DFB-Gelände. Und zwar darf jeder von den Vorstandsmitgliedern mit einem Fußball, das ist wie so bei einem Elfmeterschießen, auf seinen nackten Arsch zielen.
Schönes Bild.
Von 11 Meter Entfernung.
Und für wen ist das dann die Strafe?
Für den Ball.
Ja. wer möchte da der Ball sein? Ja. Genau.
You lost the Fade?
Ja, dann hast du mir jetzt entrissen.
Du.
Mit diesem aufdringlichen Bild. Mhm.
Konsequenzen haben.
Also, es gibt Dinge, die haben, auch wenn ich mich entschuldige, trotzdem noch Konsequenzen.
Ja.
Und dann gibt es Dinge, für die kann ich mich entschuldigen und dann ist es mit der Entschuldigung auch erledigt. Und ich glaube, in dem Grenzbereich bewegen wir uns und wo da die Grenzen verlaufen, das muss verhandelt werden.
Ja.
So.
Und beim Keller, und ich ich meine, du bist mein Zeuge, ich habe nichts mit dem DFB am Hut. Der Fußball geht mir seit ein paar Jahren, da ich ja mehr American Football gucke, auch relativ am Popo vorbei. Der Keller ist weder verschwägert, verschwagert, versonst was verwandt, ist mir alles wurscht. Aber in dem Fall finde ich, der zum Beispiel, den hätten sie nicht abballern müssen. Aber vielleicht steckt da ja auch Politik drin und sie haben mal die Gelegenheit einfach genutzt, den jetzt wegzuballern. Das kann natürlich auch sein.
Das finde ich, ja.
Da fällt mir einfach gerade ein, wir haben ja gestern Abend haben wir noch eine schöne Mail bekommen von unserem Ex-Anwalt, den wir ja geschasst haben.
Ex-Anwalt.
Vielleicht kann man an der Stelle auch sagen, wenn man so Instagram und Influencer und auch Podcaster und zu denen gehören wir jetzt ja auch, wenn die ihre Geschichten erzählen, könnte man immer meinen, Gott, es ist immer alles schön und die Welt ist toll und man hat selber ja nur Probleme, aber die haben ja alle keine Probleme. Mitnichten, also natürlich haben wir auch Mist an Hacken und Probleme und böse Menschen um uns herum, gegen die man sich verteidigen will und unter anderem, das machen wir jetzt vielleicht an der Stelle nicht ganz auf, wir sind schon bei Minute 55, aber wir, um eine Kurzfassung zu sagen ist, wir hätten eigentlich vor 8 Jahren schon in eine Wohnung, Gebäude in Berlin einziehen sollen dürfen, was wir gekauft haben, aber der Verkäufer ist ein Arsch und hat uns betrogen, sage ich jetzt an der Stelle.
Lügner und Betrüchner.
Und deswegen sind wir seit 3-4 Jahren in einem juristischen Clinch mit noch anderen Käufern zusammen. Und das Ganze besteht aus 2 Klagen und die erste haben wir jetzt ein bisschen erwartbar verloren. Und in der zweiten sind wir jetzt gerade. Und wenn man verliert, muss man ja neben den verflucht hohen Anwaltskosten, die man selber hat,
für den eigenen Anwalt.
Ja, muss man natürlich die Gerichtskosten zahlen und das ist das besonders ärgerliche, aber natürlich nachvollziehbare nüchtern betrachtet, man muss natürlich auch die Anwaltskosten der Gegenpartei bezahlen und da kam jetzt gestern die verdammte Scheißrechnung. Verloren haben wir ja letztes Jahr im Oktober, November und jetzt im April.
Dann war eigentlich die Erwartung, dass wir vielleicht schon Ende Januar
mit
den Kosten rechnen müssen. Ja, und dann kam schon so ein bisschen Hoffnung auf, die Gerichte sind wegen Corona auch überlassen. Das kann sich noch ein bisschen hinziehen.
Auf jeden Fall kam es jetzt gestern und jetzt ist es Gott sei Dank ein bisschen weniger, als wir befürchtet haben. Aber wir haben natürlich auch mit Absicht schon konservativ teuer gerechnet. Jetzt ist es doch nicht ganz so schlimm. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, warum ich die Geschichte erzählt habe. Ich wollte irgendwas...
Du hast eine Mail gekriegt vom... Ex-Anwalt.
Ja, genau. Aber ich, das hatte noch einen Zusammenhang mit dem Kerl. Vielleicht will ich
dem entschuldigen.
Will ich dem Typen auch. Ich darf jetzt also wirklich keinen Namen nennen, aber dem Typen, der uns das eingebrockt hat, dem Bösen. Vielleicht wollte ich dem halt auch den Ball in den Arsch pfeffern. Ich weiß es
der
nicht.
Der Herr W.
Aber mehr darf ich jetzt wirklich nicht sagen. Sonst hast du eine andere Klage am Hals. Den zahlen wir jetzt nicht. Naja. Und jetzt drücken wir alle die Daumen, dass wir die zweite Klage gewinnen. Und dann werden wir den Typen ausnehmen. Ja, es sieht ja besser aus, dass wir den zweiten Fall gewinnen, aber vielleicht alle, die so ein bisschen mit Immobilien zu tun haben, die werden wissen, wenn man Pech hat, hat man zwar gewonnen und einen sogenannten Titel, aber der greift dann in die Tasche eines nackten Mannes. Ah, das war das Bild. Der nackte Mann, dem wir den Ball in den Popo schießen, das könnte uns ja auch passieren. Mhm. Dass wir dann zwar einen Titel haben und den zweiten Fall gewinnen, aber wo halt dann kein Geld mehr ist, weil er die Firma gegen die Wand fahren lässt. Er selber ist ja stinkereich, das ist ja nicht das Thema. Aber die Firma, die dann quasi das Bauprojekt betreut hat, die ist dann halt pleite offiziell und dann können wir reingreifen, wo wir wollen. Da ist dann einfach nichts.
Ja, da hat man viel Geld für den Titel ausgegeben.
Meine liebe Scheiße.
Für eine DIN A4-Seite.
Genau. Also es ist nicht alles gold und rosig, es ist auch mit Sorgen und Problemen alles besetzt. Aber an dieser Stelle fällt mir ein, heute ist der 12. Mai, ein Mittwoch.
Jetzt ehrlich gesagt nichts.
Wir hatten ja gesagt, ich sage immer auch das Datum beim Podcast. Aber am Anfang wäre natürlich klüger als am Ende. Ja. Und heute ist Mittwoch, das ist ja das Besondere. Morgen ist ja Feiertag. Christi Himmelfahrt ist morgen, ne?
Ja. Oder auch Vatertag.
Oder auch Vatertag, genau.
Oder Trunkenheitstag.
Bollerwagentag und so ein Scheiß. Ja. Und deswegen haben wir jetzt heute schon aufgenommen. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, ob wir jetzt den Podcast dann trotzdem standardmäßig morgen Abend releasen oder heute.
Na, ich würde ihn heute rauswerfen.
Ach so?
Ja.
Ich hätte jetzt gedacht, wir machen mal trotzdem morgen. Wir sind heute schon. Dass die Leute am Feiertag schon was hören können, was Neues.
Ja, genau.
Okay. Dann werden wir also heute am Mittwoch.
Also anstatt jetzt sich...
Ja.
Sich gegen die Versammlungsverbote.
Ach so.
Betrunken in einem Bollerwagen an der Spree entlang zu schlippern, kann man ja auch.
Das wird ja eh ganz spannend. Ich habe ja
Podcast führen.
Ich habe ja am Samstag, Sonntag in einer Woche, geht ja die Rennsaison los. Da wäre das erste Endurance-Rennen, 6 Stunden, das Team Tralala. Ah. Und das ist in der Uckermark, in Großdölln. Und da waren die Inzidenzen aber bis heute immer über 100. Das heißt, die counten ab heute.
Ui.
Und dann könnte es gerade so reichen, dass die Rennstrecke freigegeben wird und dass die Veranstaltung stattfinden kann. Und dann wäre doch das erste Endurance-Rennen. Ich habe nur Sorge.
Heißt das denn dann, dass ihr auf der Rennstrecke seid und die Duschen sind wieder geschlossen und die verschwitzten?
Das ist eben unklar, wie sie es dann freigeben.
Motorradfahrer können ja noch nicht mal den Schweiß abwaschen.
Ja, ja, also zumindest nicht die, die mit einem Wohnmobil oder Wohnwagen kommen. Das ist eben noch unklar.
Dann müssen wir sozusagen auf die Produkte der Pflege zurückgreifen. Das sind die,
naja, also einmal. Ich werde ja eine Duschmöglichkeit haben.
Ja, aber ansonsten gibt es ja diese einmal. Waschlappen, Handtücher in der Apotheke.
Was ist das denn? Darüber möchte ich jetzt nicht reden an der Stelle. Auf jeden Fall, also zum einen weiß ich nicht, geben sie es frei, aber zum anderen sieht 14 Tage, 10 Tage Wetterberichte, das kannst du ja auch knicken, aber das sieht sehr kalt aus. Also ich mache mir Sorgen, dass wir dann da mit einer Strecke haben, die 6 Grad haben und die Reifenwärmer kämpfen dann mit ihren 90 Grad gegen die 6 Grad Teerwärme an. Also das
könnte man vielleicht auch einfach sein.
Boah, mal gucken, wie das läuft. Und das andere, was wir ganz, ganz bewusst gesagt haben, du, Monika, hast ja gesagt, lass mal die Statistik weg, deswegen haben wir ja heute keine Statistik. Aber eine Sache würde ich gerne erzählen, nämlich, dass es ein sehr schön anzusehendes Kopf-an-Kopf-Rennen gab zwischen den Hörern aus Thailand und den USA. Wir haben ja eigentlich 3 Länder, die uns zuhören, also Deutschland, was natürlich mit Abstand die meisten Hörer sind, und dann haben wir noch Thailand und USA. Und da hat es ja nicht relativ lang die ganze Zeit USA geführt, und jetzt zwischendrin waren es aber tatsächlich mehr Thai-Hörer, was mich auch gefreut hat, dass da die Resonanz steigt. Und aber jetzt vor 2 Tagen, zack, ist die USA wieder vorbeigezogen an Thailand. Da würde mich wirklich mal interessieren, vielleicht schafft es ja einer aus den USA, weil das jemand aus Thailand zuhört, das kann ich nachvollziehen. Es ist ja ein Podcast über Berlin und Bangkok. Aber mich würde wirklich mal interessieren, weil ich glaube, die meisten Zuhörer sind aus Texas. Muss jetzt nicht aus Texas sein, kann auch jemand anderes sein. Aber mich würde wirklich mal interessieren, in was für einer Kombination hört uns man denn aus den USA zu? Das würde mich einfach interessieren. Ist das jetzt ein Thai, der in den USA lebt, aber einen Deutschkurs belegt und uns zuhört? Oder ist es ein Deutscher, der mal in Thailand gelebt hat und jetzt in den USA lebt? Oder ist es ein Amerikaner, der einfach Thailand wahnsinnig spannend findet und in der Schule Deutsch gelernt hat? I don't know. Da gibt es eine Menge Kombinationen. Würde mich mal interessieren.
Ich glaube, die Amish Community, die können wir ausschließen.
Die sind ja, glaube ich, habe ich mal letztens nachgeguckt, sind die nicht im Jahre 17, 1600 irgendwas stehen geblieben, 80?
Ja.
Ich glaube, da darf man keine Podcasts hören. Ja, also vor allem mit was? Ne?
Nichts mit Strom.
Genau, also fände ich toll. Meldet euch Möglichkeiten, mit uns ins Gespräch zu kommen, entweder über anchor.fm oder natürlich auch über Instagram bkk_podcast. Wir sind jetzt bei 1 Stunde und 2 Minuten. Wir haben ja gesagt, wir wollen unbedingt diesen Wahn, dass wir jetzt die letzten 3 Male immer länger geworden sind, unterbrechen.
Absolut.
Und kürzen.
Außerdem wartet ja der Spargel.
Ach, jetzt gibt es dieses,
heute gibt's Spargel.
Dieses Gemüse für Snobs.
Ganz genau. Wo neulich jemand auch so schön sagte, diese blöde Hollandaise, jeder Zaunpfahl schmeckt mit Hollandaise. Aber bei uns gibt es das nicht mit Hollandaise.
Nee, wir essen ja am liebsten den Spargel eigentlich italienisch inspiriert von unserer La Commedia.
Ja, wobei ich da ja gerne ergänze, ich habe das ja schon in Afrika so gegessen.
Angeber.
Wow. Aber da hat man auch schon italienisch Olivenöl und Parmesan drauf gestreut. Allerdings war es dann.
Und Rucola.
Ja, und es war aber so kalt, dass einem dann. Ach nee, das war nicht.
Nee, das Olivenöl. War die Butter, du Dösi.
Ja, genau, das war. Oh, das war Butter mit Parmesan und dann war es so kalt, dass die Butter auf dem Teller wieder fest geworden ist.
Also doch nicht italienisch mit Olivenöl.
Ja, nee, das war. Ja, ja.
Dann stimmt die Story ja doch nicht. Haben wir jetzt hier im Podcast live quasi den Beleg, dass du mir jetzt jahrelang einen Blödsinn erzählst?
Nein, ich habe dir das immer mit der Butter erzählt und jetzt einfach in der Hektik mit diesem aufregenden Mikrofon.
Das war super. Alles klingt schon gut. Ich mag ja meine Stimme wirklich nicht, aber so klingt sie einigermaßen.
Erträglich, ja, für dich auch.
Lieber Dario, hast du denn jetzt die Monique besser verstanden?
Ich kann ja nochmal flüstern.
Genau, vielleicht war er gerade am Einschlafen. Ich würde sagen,
wir kochen jetzt den Spargel.
Ja, wir verabschieden uns. Danke, danke.